Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Databricks versus Bimano Cloud. Grüß dich, Michael.
Hallo Sven.
Na?
Na, wie ist die Lage?
Gut.
Freut mich. Databricks hast du ja rausgesucht.
Ja, wir machen mal eine Reihe, wo wir mal Technologieplattformen miteinander vergleichen, auch mit unserer Lösung. Wichtig ist, glaube ich, zu erwähnen, dass wir versuchen, auch dort neutral zu sein. Man könnte jetzt sagen, hey, jetzt machen die super Werbung für ihr Produkt. Klar, einerseits passiert das ja automatisch, aber ich möchte wirklich mal konstruktiv darauf schauen, auch deine Meinung dazu, weil wir natürlich auch in den Vergleich hereingezogen werden, wenn wir uns bei anderen vorstellen. Und ich glaube, dass wir dadurch natürlich auch eine saubere Positionierung hinbekommen. Das machen wir ja eh schon in den Verkaufsgesprächen, aber ich glaube, das ist auch nochmal interessant, wenn jetzt Unternehmen auf der Suche sind, ihre Datenstrategie umsetzen, brauchen wir Plattformen. Und Databricks, dann gibt es noch Fabric. Fabric machen wir eine separate Folge von.
Ja.
Vergleichen wir einfach mal und gehen da so ein bisschen rein und geben auch mal mit, für wen ist das überhaupt geeignet. Ne? Also es ist nochmal alle Werkzeuge, die wir oder Tools vorstellen, das sind alles gute Werkzeuge. Da gibt es jetzt auch gar nichts zu schimpfen oder zu meckern, aber mal wirklich drauf zu gucken, für wen ist das eigentlich. Ne?
Wie bist du auf Databricks gekommen?
Ganz einfach, weil vor kurzem, es ist jetzt ein paar Monate her, hat ja SAP entschieden, in die SAP Business Cloud reinzugehen. Und Databricks ist ein Teil des Ganzen geworden. Und da wurde ich natürlich hellhörig. Ich kannte Databricks auch schon. Ist ja schon was länger am Markt. Könnt ihr mal auf die Zahlen schauen. Gründung 2013. Sitz in San Francisco. Mitarbeiterzahl 5.500. Umsatz 1,6 Milliarden. Das ist also eine Hausnummer, die wir da haben.
Ja, gibt schon mal was zu tun, ja.
Genau. Und sind ja entstanden aus Apache Spark Open Source. Und ich bin der Meinung, dass das eigentlich eine Plattform ist, die primär dafür geeignet ist, um zum Beispiel KI-Modelle aufzubauen, zu versorgen mit Daten. Also da müssen wir nachher auch mal abgrenzen. Also wo ist zum Beispiel unsere Plattform, aber wo ist Databricks angesiedelt? Nur mich hat das damals echt überrascht, was SAP da gemacht hat, warum die nichts Eigenes aus dem Hut gezaubert haben, weil es gibt ja viele Komponenten. Und deswegen fand ich das mal ganz interessant, dass wir das mit reinnehmen.
Also jetzt nur zu SAP, ich verstehe es bis heute noch nicht. Aber gut, muss ich ja auch nicht. Aber lass uns das mal anschauen, Databricks. Ich muss gestehen, mit Databricks selber habe ich noch nicht gearbeitet.
Also kann man uns überhaupt eine Meinung erlauben?
Ich denke schon. Also man hat sich das Tool mal angeguckt. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich bin da jetzt absoluter Experte drin. Aber ich finde, der Ansatz ist jetzt entscheidend. Ich meine, wir können jetzt hier nicht hier groß in den ganzen Funktionsvergleich reingehen und jetzt einfach nur zack, zack, zack alles gegenüberstellen. Sondern ich glaube vor allem die Metaebene, was du erzählt hast, ist entscheidend. Für wen ist es geeignet? Wann kommt zum Einsatz? Was ist auch vor allem die Abgrenzung? Weil ich finde es interessant, dass es man auch verglichen wurde mit Databricks in der Vergangenheit mal. Weil das aus meiner Sicht sind das, ist das ein Äpfel- und Birnen-Vergleich, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, darüber mal zu sprechen, denn die Buzzwords die Funktionalitäten sind ja ähnlich. Ne? Also ich meine, der Dunstkreis ist ähnlich, die Ausgestaltung ist dann wieder sehr differenziert, aber deswegen, glaube ich, macht es auf jeden Fall Sinn, mal auf der Ebene darüber zu sprechen,
also
da kennen wir das auch genug.
Ja, ist es ähnlich, weil das Grundprinzip ist ja gleich, du willst was aus deinen Daten machen. Also du willst einen Mehrwert aus deinen Daten schaffen und dann sind ja solche Tools, die es gibt, immer erstmal gleich von der Oberfläche her. Aber der Teufel steckt ja schon im Detail.
Ja.
Und Databricks, finde ich, ist ein absoluter Werkzeugkoffer. Also du hast da alle möglichen Werkzeuge, die du abbilden kannst oder nutzen kannst. Und dann ist natürlich die Frage, wie setzt du das Ganze um? Also ich würde erstmal, bevor wir in die Tools jetzt reingehen, muss man sich Gedanken machen, was ist die Ausgangssituation im Unternehmen? Also ist das Unternehmen so weit ausgerichtet, dass ich Experten habe? Und damit meine ich wirkliche Experten, die wissen, wie sie Daten aufbereiten, Daten interpretieren, Machine Learning Modelle entsprechend versorgen können. So, und wenn das klar ist, dann kommt man auch zu der entsprechenden Toolauswahl.
Ja. Ja, genau, es ist ja dein Schick. Das heißt, im Endeffekt, was du gesagt, welche Leute habe ich im Unternehmen, das suggeriert ja schon ein bisschen, dass ich Experten brauche, um damit zu arbeiten. Das heißt, wenn wir jetzt bei Databricks gucken, das kommt ja eher aus dem ML, also aus Machine Learning oder aus dem KI-Ansatz, da sind sie ja groß geworden, haben dann natürlich demzufolge auch relativ viele Stärken, was darum geht, unstrukturierte Daten zu verarbeiten, das, was man so unter Big Data mal gefasst hat, auch massiv zu parallelisieren, also sehr starke Performance zu haben, was natürlich im Umkehrschluss häufig dazu kommt, du musst sehr nah an der Technik arbeiten, arbeitest viel mit Skripten, weniger gekapselt über eine GUI und. Das heißt, du bist sehr nah an der Technik und deswegen musst du genau wissen, was du tust.
Denn genau, die Technologietiefe ist sehr extrem. Das heißt, für Anfänger ist dieses Tool meiner Meinung nach nicht geeignet.
Nee, für auch nicht, weil du hast den Freiheitsgrad, den du genannt hast. Du kannst im Endeffekt fast alles machen, was du willst. Ist cool, wenn man es kann. Wenn man es nicht kann, führt das häufig im Laufe der Zeit dann zu echten Problemen. Und und man muss ja technisch echt tief drin sein. Das heißt, Script First oder sowas ist da ja eher so die Thematik. Und vor allem musst du auch schauen, ich habe einen coolen Spruch gehört, es macht keinen Sinn, mit einem Formel-1-Wagen zum Einkaufen zu fahren, weil du musst natürlich auch genau wissen, das Ding ist zwar...
Macht aber was her, wenn du dann ankommst.
Macht was daher, kann man natürlich sagen, so hey cool, guck mal, mit meinem F1er bin ich hier. Aber ich meine, im Endeffekt ist... was will ich ja schlagen? Mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, macht keinen Sinn. Also es ist im Endeffekt ja einfach wichtig, habe ich überhaupt einen Use Case oder bin ich nur technikverliebt? Da muss man ja auch immer genau aufpassen, wenn man die Tools auswählt. Ich kann das ja nachvollziehen. Ich meine, wir haben ja auch jahrelang einfach normal programmiert und auch entwickelt, auch nah an der Datenbank. Und das macht natürlich schon Spaß. Aber ist das immer der effizienteste Weg und der richtige Weg? Das muss man ja immer aus zwei Sichten betreiben. Ich als Person würde sagen, ja cool, kann ich hier skripten, kann ich mich verwirklichen, ich baue was Eigenes auf, alles, soll ich sagen, auf meinem Mist gewachsen, ist doch super. Ob davon noch alle was haben, oder? Ich meine, du kennst es ja auch, dann undokumentiert, ach, ich wühle mich hier durch, ich habe keine, ja klar, Governance ist immer eine andere Geschichte, aber auch all diese ganzen Thematiken, die ich damit habe, wenn ich es individuell aufbaue. Und das ist da natürlich extrem, weil das ist sehr verschachtelt, das ist sehr... Also ich muss meine eigene, ich habe keinen Rahmen, ich muss also meine eigene Architektur mitbringen und mich auch daran, meine Guidelines, mich daran halten und dann ist das schon alles übel, wenn ich vor allem nicht so tief drin bin oder das mein erstes Projekt ist oder meine ersten Projekte, das ist wow. Dafür ist es, glaube ich, echt nicht geeignet. Also cooles Tool, aber ich glaube, dafür musst du echt wissen, was du tust.
Ja, ich kann da so eine Anekdote aus der, Ewigkeit, ne, wo ich dann noch selber als Berater unterwegs war.
Oh ja.
Und es ist wirklich lange her. Und dann war es halt so, ich musste zu einer größeren Bank. Und wie das halt so ist, dann kriegt man eine Woche vorher die Information, dass man da hin muss. Und da heißt es ja, hier ist das Tool, das war damals der Oracle Warehouse Builder, ist jetzt nicht vergleichbar mit Databricks, aber ein sogenanntes ETL-Werkzeug gewesen, um Daten zu transformieren und aufzubereiten. Ja, das habe ich dann gelernt in 2-3 Tagen. Da gab es entsprechende Schulungsaufgaben und Schulungsmaterial, alles fein. Nur ich habe auf einer ganz neuen Version gelernt. Und der Kunde hatte aber 3-4 Versionen zurück. Damit waren viele Funktionalitäten nicht gegeben. Und das kommt ja auch nochmal dazu. Das heißt, wenn man da nochmal drauf schaut, wir haben einmal die Technologie, also wir gucken tief rein. Dann, wie du gesagt hast, brauchst du Mitarbeiter oder Projektmitarbeiter, die da wirklich wissen, was sie tun.
Ja.
Und es ist meiner Meinung nach auch ein Tool, was eher in Beratungshäusern eingesetzt wird, also in Projekten. Das heißt, es kann ja sein, dass es, also man kann mir vorstellen, dass es eher für größere Unternehmen geeignet sind. Und dann baue ich meine entsprechenden Projektstacks auf und dann gehe ich natürlich auf Beratungshäuser zu, die das natürlich auch können. Weil in der Regel ist das so, du suchst ein neues Werkzeug aus und holst immer die Beratung rein am Anfang, weil die es einführen müssen, implementieren müssen und dann werden nach und nach auch die intern mitgenommen und geschult. So war das bisher, ob SAP eingeführt worden ist im Finanzen oder du holst oder andere Werkzeuge rein, die was also einen größeren Umfang haben. Aber die externe Beratung brauchst du für so ein Vorhaben.
Was ja auch Sinn macht. Also die Leute zu haben, die Expertise haben, nutzt es ja. Ne?
Es war, macht das ja Sinn. Das nächste ist natürlich, weil du sagtest, als Entwickler habe ich da Spaß dran. Das ist, darf man ja ganz offen auch sagen, für die auch sehr wichtig, weil es dann im Lebenslauf steht.
Ja.
So, also die wollen... Das ist ja auch nachvollziehbar. Du willst dich ja aufwerten. Du willst ja nachweisen, welche Expertise du hast. Du kannst das natürlich einmal aus der Modelliersicht sehen, welche Architekturwege du kannst. Aber dann ist es ja auch immer sehr, sehr wichtig, was hast du an Werkzeugen und Tools im Petto. Und das wird ja meistens auch von Kunden verlangt oder auch vom Berater verlangt. Die müssen ihre Lebensläufe rüberschicken. Da musst du quasi im Schulnotensystem mitgeben, wie gut bist du in so einer Plattform oder in so einem Tool. Und deswegen... Bin ich trotzdem der Meinung, dass das Tool eher für Enterprise-Kunden ist oder für größere KMUs?
Ja, also Enterprise 100%ig, größere KMUs muss man auch echt schauen, weil es hängt, glaube ich, auch damit zusammen, wie baust du eigentlich deine Abteilung auf? Denn das ist ja, du brauchst jemanden, der es natürlich umsetzt, du brauchst einen Architekten aus meiner Sicht, du hast ja auch das ganze Thema, was mir häufig vergessen wird, weil es ist halt ein Tool, das gemacht, ich kann skriptbasiert mir Datenmodelle aufbauen oder Daten analysieren und, aber es muss ja auch betrieben werden. Das heißt, ich brauche ja auch eigentlich jemanden, der dafür Sorge trägt, dass ich eine Testumgebung habe, eine Produktivumgebung, dass alles sauber getrennt ist, dass ich einen Übergabeprozess habe, dass ich eine saubere, stabile Umgebung habe, Validierung, Läufe und alles Mögliche, also der ganze Betriebsaspekt, dafür brauche ich auch noch eine Person. Das heißt, ich bin ja ruckzuck, wenn ich das Tool dann setze, bei 3-4 Leuten, die ich einfach nur brauche, um mein Projekt damit umzusetzen. Fachbereiche, Data Scientist sind noch gar nicht eingeschlossen, aber einfach nur.
Ja, die Datenkonsumenten, die brauchst du ja immer, ne? Aber genau das, also war ja damals auch in der alten Welt, du hast eine Datenbank gehabt, dafür brauchst du einen Datenbankadministrator. Ja. Dann hast du jemand aus dem Data-Bereich gehabt, der hat das, damals hatten wir ja noch die SAP Business Objects Plattform gehabt, da musstest du einen Systemverantwortlichen haben. Und dann musstest du noch jemanden haben, der in der Lage war, das Data Warehouse oder, und die Datenmodelle aufzumachen, die Architektur. Also man sieht ja schon, du hast ein paar Leute am Wickel, um das Ganze zu bewirtschaften.
Wertgeschätzt. Ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Ich muss dich leider stören. Wir haben eine Unterbrechung und die haben wir aus gutem Grund. Wir würden dir gerne was schenken. Und zwar 33 Impulse für einfache Datenstrategien im Mittelstand. Das neue Buch von mir. Findest du in den Shownotes auf der Webseite. Und der große Vorteil ist, du zahlst nur die Versandgebühren in Höhe von 6,95 Euro anstatt jetzt 28 Euro bei Amazon und Co. Klingt doch fair. Also schau es dir doch mal an und jetzt geht's auch direkt weiter mit dem Podcast. Viel Spaß.
Und die Architektur, finde ich, ist jetzt deutlich komplexer geworden als noch vor 10 Jahren.
In dem Tool jetzt, oder was?
Genau, nur sonst hast du, klar, du hast gesagt, eine Datenbank. Meistens, wo da von dem Zeitraum, wo du sprichst, hatten wir eine On-Premise-Datenbank, es gab ein ETL-Tool und es war ja alles noch selber installiert. Jetzt bist du ja bei verteilten Systemen. Du hast ja, es ist ja deutlich komplexer geworden. Du hast ja noch die Azure dazwischen oder angenommen, Databricks läuft dann einfach auf der, weiß ich nicht, AWS oder Azure. Jedenfalls hast du die Cloud-Komponenten noch. Du hast ja dann wirklich On-Premise und Cloud. Dann hast du das Tool selber an für sich. Hast du die Konsumenten. Das ist einfach ja auch deutlich mehr Einzelkomponenten geworden, auf die du achten musst
und verbinden musst. Ja, aber das würden die Befürworter sagen, ist der große Vorteil von Databricks, weil du ja so eine Art Data Lake House aufsetzen kannst. Das heißt, du bist ja in der Lage, mit ganz vielen Quellen zu kommunizieren. Ich hatte das so verstanden, da ist jetzt erstmal gar keine Datenbank drin, sondern ich verknüpfe mich mit allen Systemen.
Du brauchst keine Datenbank extra, kannst du da auch die Speicherung nehmen.
Genau, kannst dann quasi auf die Daten entsprechend zugreifen und diese dann entsprechend,
was mir. Aber die liegen ja trotzdem dann in der Cloud. Das ist zum Beispiel Blob Storage einfach von Azure, die du dann verwendest. Das muss ja auch administriert werden.
Definitiv. Also dann vielleicht mal den Part Rechte versus, ne, wir haben ja der Beitrag ist ja Databricks versus Binary Cloud. Wir haben jetzt einfach, also Fazit ist, Databricks ist sehr offen gestaltet. Also ich kann wirklich sehr, sehr viel machen.
Ja.
Ich bin frei in der Entwicklung, muss aber auch technisches Know-how mitbringen.
Tiefes technisches Know-how.
Ja, tiefes. Habe natürlich extreme Möglichkeiten, auch was die Machine Learning-Integration betrifft. Und wenn man jetzt unsere Lösung dazu nimmt, die Bimano Cloud, die gibt ja schon einiges vor und hat ja ein Ordnungsprinzip dahinter. Das heißt, wir wollen ja gar nicht so viel machen. Also wir wollen ja nicht alles Mögliche dort abbilden, sondern wir wollen ja am Punkt sagen, okay, lieber Fachbereich, hier ist ein, was ist der Anwendungsfall? Okay, da ist er. Dann übersetzen wir das Ganze und wir haben eine Linie dahinter, einen Weg, den wir machen. Wir können nicht nach links, rechts, sondern wir haben uns für bestimmte Methoden entschieden. Wir haben ein standardisiertes Data Vault Verfahren drin nach 2.0, das automatisiert erstellt wird. Wir haben ein Sternmodell, ein Kimball. Also wir können nicht links oder rechts vorbei, sondern bei uns gibt es auch noch eine Datenbank von Snowflake und da werden die Informationen in unterschiedlichen Schichten bereitgestellt. Das war's.
Genau, und das ist ja der Unterschied. Du hast halt die Leitplanken, die wir mitkriegen, die Konzepte, die mitgekommen werden, die Templates, die mitkommen und also eher so Richtung Lösung orientiert. Ich finde, das eine ist ja wirklich technikorientiert, das andere ist eher anwendungsvoll getrieben. Ja. Das heißt, das ist der Unterschied. Und das ist natürlich auch, was das Ganze da mitzieht, ist ja die, nennen wir es mal Onboarding, das heißt, wie lange brauche ich, um erste Erfolge zu haben und das alles aufzusetzen. Ja. Haben wir letztes Mal auch noch gehört, dann ist man da irgendwie Tage und Wochen mit beschäftigt, das alles aufzusetzen, bis du mal das erste Ergebnis siehst. Das ist bei uns dann natürlich dann einfach ein anderer Ansatz. Wir sind ja eher dann schnell im Ergebnis liefern, klar, du hast deinen Rahmen und in dem Rahmen musst du dich bewegen. Das ist der Unterschied.
Ich folge auf LinkedIn auch ein Beratungshaus. Ich glaube, das sind absolute Databricks-Freaks und Experten, also positiv gemeint. Und die machen auch sehr, sehr gute Beiträge. Und bei denen ist das aber auch so, dass die sagen, so nach drei bis sechs Monaten sind die soweit mit den ersten Anwendungsfällen, dass die was zaubern können.
Ja, ja, das ist, ja okay, aber 3 bis 6 Monate, das ist natürlich schon was.
Ja,
in der Mannschaftsstärke, die wir gerade dann aufgezählt haben mit den Leuten, das ist ja...
Ja, aber das meint, nochmal zurück, wir haben ja auch gesagt, wir brauchen externes Know-how. Und ich glaube, wenn du jetzt als Unternehmen neu startest und holst dir das an der Cloud, und bist du ja nicht so schnell. Das heißt, du musst auf jeden Fall in der Lage sein, da auf Experten wieder zurückzugreifen. Dann kann man natürlich sagen, okay, jetzt habt ihr auch eine Software, wie läuft es bei uns? Ja klar, wir machen das ja auch, wir setzen ja auch für unsere Kunden um oder mit Hilfe unserer Partner. Aber das Ganze... Dadurch, dass wir Standards definiert haben in der Entwicklung von Datenstrecken, sind wir einfach auch schnell unterwegs. Also wir können, finde ich, uns mehr auf die Anforderungen und auf den Kunden, auf die Kundenbedürfnisse konzentrieren und müssen nicht noch überlegen, wie müssen wir jetzt in welcher Technik, was müssen wir da jetzt nochmal einbauen. Also wir müssen nicht so tief abtauchen wie in dieser Databricks-Geschichte.
Ja, das ganze Skript, den kannst du wegschreiben. Also,
ja, das wird von uns gemacht. Wir haben keinen Spaghetti-Code in dem Fall.
Gibt es im SMR, genau. Es gibt im Endeffekt die GUI, den Low-Code-Ansatz und danach kommt ein Ergebnis raus. So, dann hast du bis zu 85% erschlagen und natürlich gibt es immer mal die Sonderfälle, weil es ist ja wichtig, bei dem ganzen Standard die Individualität des Anwendungsfalls nicht zu verlieren. Ja. Und das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, das muss man immer darauf achten. Nur weil ich individuelle Anforderungen habe, kann ich sie ja auch in einem Rahmen abbilden. Dafür muss ich ja dann nicht individuell auch in meiner Entwicklung sein. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich muss ja einfach nur dafür Sorge tragen, dass meine Anforderungen, also meine Logik abgedeckt wird und wie sie umgesetzt wird, kann mir ja eigentlich egal sein. Also von daher, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Also ich glaube, vor allem Betrieb und Betrieb, die Einzelkomponenten, die ich warten muss und um die ich mich kümmern muss und dann vor allem auch die Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist so der große Unterschied, den man da hat und vor allem, in welchem fachlichen Case komme ich denn an? Wie zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, hey, du möchtest gerne, keine Ahnung, klassische Anwendungsfall im kleinen Unternehmen, du möchtest erstmal Datentransparenz schaffen, willst Datensilos aufbrechen, willst erstmal wissen, wo stehe ich einfach, wie sind meine Verkäufe, Umsätze, zack, 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 so klassische BI-Anforderungen. Da finde ich, ist Databricks einfach fehl. Platz. Wenn du jetzt sagst, boah, ich habe hier die übelsten, unstrukturierten Daten und ich möchte jetzt hier KI-Anwendungsfall draufsetzen und ich habe das alles andere, habe ich schon, dann würde ich sagen, alles klar, dann mach das doch damit, das ist doch ein super Ansatz. Aber man muss immer genau wissen, was will ich eigentlich haben, und ich glaube, Databricks ist auch nichts, womit ich quasi alles erschlage. Wir sagen ja zum Beispiel, okay, du kommst hier mit strukturierten Daten aus deinem ERP, CRM, was auch immer, bilden wir dir ab. Du hast noch einen IoT-Use-Case mit Streaming-Daten, ja, binden wir dir auch an. Kannst das alles kombinieren. Das eine schließt sich ja nicht aus. Und du willst dann erstmal die Daten auswerten. Und jetzt möchtest du noch einen KI-Anwendungsfall haben. Okay, nimm die KI-Komponente von uns und werte die auch noch aus. Das ist ja...
Aber ein großer Unterschied, weil wir sagen, wir machen KI erst, wenn das Fundament steht. Bei der anderen... Also bei der Lösung von Databricks wird ja der überwiegende Teil tatsächlich erstmal KI-Anwendungsfälle wahrscheinlich umgesetzt werden. Also ist eine Annahme, weil ich ja Möglichkeiten habe, über das Lake-Verfahren mir alles reinzuziehen an Dateien. Ich muss mir ja, das muss man ja schon sagen, das würde ja schneller gehen, weil ich hole erstmal alles und guck mal, was ich daraus erstmal zaubern kann.
Ja, ich hole mir erstmal alles, ist ja bei Databricks auch so, ich muss es erstmal bereitgestellt bekommen. Ich bin ja, Databricks ist jetzt ja nicht so connector-offen und sagt, ich binde mich an alle Systeme an und nutze die Sachen. Da brauche ich ja nochmal ein Tool, um mir die Daten überhaupt so zu geben, wie ich sie dann verarbeiten kann.
Ja, also ne, muss man auch mitgeben, also wenn ihr das macht, also und ihr wollt die Daten auch sauber in einem Datenmodell haben, ihr braucht eine Datenbank, bei Databricks ist nicht dabei. Ihr braucht, wenn ihr mit den...
Wenn wir es in Datenbank haben wollen, wir können es natürlich dann, ja.
Oder wenn ich jetzt hingehen möchte und ich möchte Daten noch transformieren, aufbereiten und nicht skripten, dann brauche ich ein ETL-Werkzeug dahinter.
Ja, oder wenn ich meine On-Premise-Welt anbinden will zum Beispiel.
Oder das, ja.
Dann muss ich auch erstmal, wie gesagt, diese Datenverfügbarkeit herstellen. Also von der sind einfach, deswegen ist, finde ich, hängt der Vergleich auch ein bisschen. Einfach, wenn man sagt, Databricks wie Manu, ja, es gibt Parallelen, es geht um Datenaufbereitung, es geht um Datenkonsumieren, aber die Methodik und die Herangehensweise ist komplett unterschiedlich. Und im Endeffekt liegt es einfach daran, wo stehe ich gerade als Kunde, was habe ich für eine Ausgangsbasis, wie will ich mich strategisch aufstellen zukünftig, wie will ich ein Team aufbauen, will ich ein Team überhaupt aufbauen, kann ich mir das zurzeit leisten? Oder möchte ich erstmal Erfolge haben, möchte gucken, dass ich meine Fachabteilung auch manchmal erst ins Laufen kriege, weil manchmal muss man ja auch erst Ergebnisse sehen, bevor der Appetit kommt, sage ich jetzt mal. Und dann kann ich mein Team immer noch drumherum aufbauen.
Wir haben das ja aus dem Kundenkreis ja auch nochmal gehört. War ja tatsächlich heute im Gespräch, wo dann gesagt wird, okay, den ersten Piloten kann ja jeder bauen, sondern was aufzubauen, was tatsächlich dann auch nachhaltig ist. Also das ist ja auch, was wir aus der Praxis von früher mitgenommen haben, wo wir selber im Angestelltenverhältnis waren. Ja, dann hat man das Projekt gemacht, das war dann fertig und war auch erstmal grün. Aber in der Praxis hat sich das dann doch nicht bewährt und wir mussten wieder dran und haben wieder umgebaut. Und das muss man halt auch mal mit überlegen, wie ist der Betriebsaspekt da hinten, wie läuft das Ganze, ne? Also mal eben das Projekt durchzuziehen. Ja, ich glaube, das kriegt man, egal welches Werkzeug man hat, sehr gut hin. Aber es muss natürlich sich auch in der Praxis bewähren und der Betrieb kann nachher auch sehr viel Ärger machen. So, und dann ist ja auch nochmal, also das ist die Abgrenzung. Wir haben ja so eine Art Managed Service noch dabei. Das heißt, der Betrieb unserer Plattform ist inkludiert, haben da sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Prozesse sauber laufen, dass da nicht nach Wochen irgendwelche Daten nicht richtig zugeordnet werden. Also das ist ja schon ziemlich smart hinterlegt. Also wir gucken sehr stark drauf, was können wir automatisieren. Also wir wollen ja gar nicht viel Zeit in irgendwelche Datenaufbereitung sondern uns würden wir auch gar nicht so viele Kunden auf einmal bedienen können, sondern die Idee ist ja, wir wollen auf Ergebnisse schauen. Wir wollen über Ergebnisse überlegen, was können wir dem Kunden für Nutzen bringen. In wirtschaftlicher Sicht, Kosten reduzieren, Umsätze steigern etc. Das ist ja der Fokus. Und das andere, was du ja gesagt hast, wenn jetzt ein größeres Unternehmen da ist und die wollen das in-house reinholen, dann ist das ja wieder make or buy. Also muss ich mir Gedanken machen im Rahmen der Datenstrategie, welche Skills habe ich, ist aber auch, finde ich, völlig legitim. Und dann ist dann halt ein Databricks vielleicht auch die Variante, die man dann auch wählen kann, weil alle entsprechend nach ihren Skills auch genutzt werden können.
Nur dann ist immer die Frage, dann brauchst du hast die Experten und was machst du, wenn der Experte geht?
Boah, du siehst das aber heute kritisch, das ist eigentlich ja normalerweise mein Job.
Ja, es ist ja immer so, wir kennen das hier selber, ne? Du hast ja immer das Thema, wenn du jetzt eine komplette Koryphäe hast, alles cool, die baut dir auch was auf und was machst du, wenn sie geht? Dann bist du wieder voll abhängig von den Mitarbeitern.
Ja, und das geht halt, glaube ich, ich glaube, wir können uns das, oder die Unternehmen können sich das nicht mehr erlauben. Und zweitens willst du ja gar nicht mehr diesen Overhead aufbauen. Also ich weiß noch, vor ein paar Wochen hatte ich mal ein Gespräch mit einem Unternehmen hier aus Düsseldorf. Das hat der IT-Leiter auch gesagt. Das Ziel ist, wenn eine neue BI-Plattform kommt, dass man dann die 8 Leute, die man hat, nicht mehr mit 8 Leuten besetzt, sondern vielleicht nur noch mit 2 Leuten besetzt. Mhm. So, und das ist eine Aussage, die man dann tätigt.
Ja.
So, und das muss man halt auch im Hinterkopf behalten. Wir haben das Thema Automatisierung. Es geht ja auch weiter in anderen Geschäftsbereichen, aber auch das Thema Datenstrategie wird auch alle treffen, dass wir da in Richtung Automatisierung denken. Und ich finde, da ist nochmal der Vergleich zu unserer Lösung. Da ist eigentlich der Schwerpunkt drin. Weil wir wollen es ja auch nicht. Wir wollen auch nicht, es wäre ja gefährlicher für unser Unternehmen, wenn wir Kernmitarbeiter haben, die brechen uns weg und dann stehen wir auf einmal da. So. Ja. Und deswegen ist es schon ganz gut, dass wir da eine standardisierte Lösung geschaffen haben, die eigentlich auch vom Controller genutzt werden könnte. Ne?
Ja, das war nochmal ein kurzer Überblick oder ein kurzer Vergleich.
Vielleicht nochmal ein Hinweis, also wir sind ja sehr oberflächlich jetzt hier drangegangen. Wir haben jetzt dazu auch einen ausführlichen Blogbeitrag geschrieben, der wirklich auch die technischen Komponenten betrachtet, verlinken wir in den Shownotes, guckt euch den auch nochmal an. Das ist auch so, die Preise haben wir heute ja auch gar nicht besprochen.
Ja, die Transparenz.
Also das ist ja auch wieder ressourcenabhängig bei Databricks. Wir haben zum Beispiel bei uns 3 Preise auf der Webseite, kann jeder einsehen. Das höre ich aber auch immer raus, egal ob das bei Fabric oder Databricks, wie sie heißen, dass es schwierig ist, da wirklich einen Forecast auch zu machen, weil es schwer abschätzbar ist.
Ja, ja. Na gut. Aber auch kein schlechtes Modell. Kauf es mal, ich sag dir hinterher, wie teuer es ist. Nein, aber gut.
Ja.
Dann würde ich sagen.
Das war heute mal der Vergleich Databricks versus Bimano. Also, dann würde ich sagen, kommt, glaube ich, die nächste Folge wird sein Fabric versus Bimano.
Dann gucken wir uns mal Fabric an. Dann alles bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Jo, tschüss. Ciao.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.